Wir hatten da Temperaturen an die 50 Grad, mehrere Tage in Serie. Und ich muss ehrlich gestehen, die Tage habe ich weitgehend unter den VW-Bussen im Schatten liegend mit feuchten Tüchern an den Handgelenken überlebt, weil es war ja völlig offen, wie heiß es noch werden kann.
Destination Afrika, der Podcast.
Savumona, Kariboni und willkommen sagen
Silke Schumann von Destination Afrika
und Sabine Kemper. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mal die Begrüßung ein bisschen anders zu machen, das ist so stereotyp. Aber egal, da sind wir auch schon fast im Thema. Wüste kann ja auch sehr stereotyp aussehen.
Ja.
Zumindest auf den ersten Blick habe ich ja von unserem Experten gelernt, der nämlich ist, erzähle ich schnell mal, ich muss es aber ablesen, weil das so viel ist, Professor Norbert Jürgens vom Biozentrum in Kleinflottbeck in Hamburg, der aber auch noch eine Wohnung in Windhoek hat, hat er mir verraten, weil er seit 40 Jahren, 4 Jahrzehnte, man möge sich das auf der Zunge oder auf dem Trommelfell zergehen lassen, im Richtersfeld forscht. Er ist außerdem noch Direktor des Herbariums Hamburgense und hat auf Basis von Stammbaumforschung und Biogeographie florenreiche Afrikas neu definiert. So, und der Professor Jürgens erzählt uns heute also ein bisschen was über die Wüste. Und ich würde aber sagen, bevor er das tut, lassen wir ihn einfach erstmal selber zu Wort kommen.
Mein Name ist Norbert Jürgens. Ich bin seit 4 Jahrzehnten mit Wüstenforschung befasst. Und zwar als Botaniker. Ursprünglich, wie die meisten deutschen Botaniker, in Deutschland arbeitend. In meinem Fall Norddeutschland. Und zwar Übergangsgebiet Lüneburger Heide, Hochmoore, also von Kind an weite, offene Horizonte gewohnt und vielleicht dadurch auch früh geprägt und hatte dann das Glück, durch das Studium an der Universität Hamburg sehr früh als Student bereits einmal mitgenommen zu werden in die Namib-Wüste. Zuvor gab es schon private Touren in die nordafrikanischen Länder, um dort etwas Wüstenrand zu schnuppern. Aber diese Reise 1980 in die Namib war der eigentliche Augenöffner, der dann die nächsten 4 Jahrzehnte Forschungsarbeiten auch bestimmt hat. Ich durfte dort mitfahren, um eigentlich eine spezifische Aufgabe in einem existierenden Forscherteam auszuüben und bin so im Februar 1980 in das südafrikanische Richtersfeld gekommen, ein Teil der südlichen Namib-Wüste, und bin dort im Hochsommer, Februar der Südhemisphäre, einerseits sehr schockierend beeindruckt worden durch die extremen Umweltbedingungen. Wir hatten da Temperaturen an die 50 Grad, mehrere Tage in Serie. Und ich muss ehrlich gestehen, die Tage habe ich weitgehend unter den VW-Bussen im Schatten liegend mit feuchten Tüchern an den Handgelenken überlebt, weil es war ja völlig offen, wie heiß es noch werden kann. Und dieser Eindruck war etwas erschreckend, aber auch gleichzeitig war die Wüste verblüffend interessant. Ich hatte mit wenig Leben, wenig Arten gerechnet und befand mich jetzt in einem Paradies von weit über 200 Pflanzenarten auf einem Quadratkilometer. Das ist mehr, als die meisten Quadratkilometer Deutschlands aufweisen. Und das an einem Ort, der weit unter 100 mm Jahresniederschlag aufweist. So circa 80 mm ist wohl der langjährige Durchschnitt für dieses Gebiet. Und 100 mm, das wusste ich aus Lehrbüchern, ist eigentlich in der Sahara der Beginn absoluter Vollwüste, wo es dann überhaupt keine Vegetationsdecke mehr gibt.
Ja, da haben wir ja irgendwie kürzlich auch mal drüber gesprochen, ob es eigentlich eine richtige Definition von Wüste gibt. Ne?
Ja,
also ab wie viel Millimeter fängt es eigentlich an?
Genau, aber ich glaube, es gibt keine Es gibt Definitionen, ja, aber was ich mal so recherchiert habe, gibt es eine sehr, sehr, sehr viele Definitionen.
Ja.
Aber ich hab mal so drei Punkte hatte ich mir notiert, die alle Definitionen beinhalten. Extreme Hitze, aber auch die hohen Temperaturunterschiede von Tag und Nacht. Das ist das Zweite. Und natürlich der Wassermangel. Also das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt.
Ja, ich muss selber mal gucken, weil ich hatte nämlich den Professor Jürgens auch nach einer Definition gefragt.
Ah, okay.
Und er sagte, nee, also so richtig gibt's keine. Und ich habe, also zumindest ganz früher, als ich noch klein und doof war, also jetzt bin ich ja, egal. Also als ich noch klein und doof war, da habe ich immer gedacht, ja, Wüste ist halt das mit diesen Dünen.
Ja.
Na? Und da sagt er eben, nee, die wären sogar eher die Ausnahme.
Nein, Sanddünen, bewegter Sand sind sogar eher die Ausnahme. Die meisten Wüsten bestehen aus mineralischen Oberflächen, die durch Kies oder Steine oder sogar Fels geprägt sind. Aber es gibt wirklich keine richtig harte Definition von Wüste. Wüste ist weitgehend definiert über die Leere an Vegetation. Und insofern, wenn Sie in der Kalahari Bäume sehen, dann sind Sie nicht in einer Wüste. Tatsächlich ist der Begriff Kalahari sehr irreführend. Der größte Anteil dieses Raumes um Botswana herum in dem Becken der Kalahari-Sande ist keine Wüste, sondern ist ein Gesträuch oder eine schüttere Savanne. Es gibt kleine Anteile der Kalahari, die so trocken sind, dass dort die Dünen tatsächlich zumindest als Kämme beweglich sind. Ja, und dann eben auch vegetationsfrei sind. Also Vegetationsfreiheit könnte man im Ansatz als Definition für Wüsten nehmen. Aber da gibt es auch eine breite Palette, wie wenig Vegetation denn dann noch akzeptiert wird in einer Wüste oder in einer Halbwüste. Da gibt es ja auch Zwischenbegriffe. Ja, und der zweite Begriff von Wüste, wenn man nach Definitionen sucht, ist eher der umgangssprachliche. Ein verwüstetes Gebiet, eine große, weite Leere, in der nichts ist. Und dann wird natürlich auch die Eiswüste zur Wüste, selbst wenn es dort geschneit hat. Und dann gibt es auch eine Betonwüste und dergleichen. Da verlieren wir den ökologischen Kontext Trockengebiet ganz.
Mhm.
Ja, aber im Wesentlichen würde, glaube ich, jeder zustimmen, wenn man sagt, Gebiete mit wenig Niederschlag und darum sehr, sehr wenig Vegetation, ohne dass es wirklich numerisch hart abgegrenzt werden kann.
Wüste Leere. Aber also ich persönlich finde ja, das ist auch wirklich das, was die Wüste im Prinzip als Ziel so reizvoll macht, ne?
Die Leere, die Weite und trotzdem findet man da ab und zu dann irgendwelche tollen Tierchen oder Pflanzen oder was auch immer.
Ja, aber auch diese, also was ich immer so faszinierend finde, ist diese absolute Stille. Also es ist ja nicht absolut still, man hört dann irgendwie schon im Zweifelsfall die Sandkörner ein bisschen rieseln oder hört ja den Wind oder hört die Tiere, aber es ist halt schon eigentlich arg still, aber eben eine andere Stille, als wenn man jetzt in einem geschlossenen Raum in der Stille ist. Man, finde ich, merkt schon, diese Stille, die ist sehr umfassend.
Ja, das ist auch auf wenn man Wüsten irgendwie bei einer Reise integriert, hat das auch immer was mit diesem Runterkommen. Also das ist nicht dieses extreme Wahnsinnserlebnis, Game Drive, Aufregung, sondern wirklich so ein bisschen runterkommen. Vieles wird auch zu Fuß unternommen. Also es gibt ja in der Namib zum Beispiel mehrtägige Wanderungen durch die Wüste, wo man dann unter freiem Himmel schläft. Im Richtersfeld-Nationalpark, wo ja auch unser Experte viel geforscht hat, da habe ich tatsächlich auch einige Monate in einem Camp verbracht und da haben wir immer Kanutouren den Orange River hinab begleitet. Und da hat man einfach auch unter freiem Himmel geschlafen und man ist einfach mit diesem Kanu den Fluss runtergetrieben und hat so viele Tiere gesehen am Ufer, also Vögel vor allem. Aber man war trotzdem mitten in der Wüste. Es war unglaublich heiß, aber so entspannend einfach, dass man da einfach nur in diesem Boot saß, lag, wie auch immer, und sich hat treiben lassen. Also einfach dieses Runterkommen, Entschleunigen, ich glaube, dafür ist die Wüste perfekt.
Mal so eine ganz blöde, unwüste Frage. Wenn ihr mit dem Boot, mit dem Fluss mitgetrieben seid, wie ist man zurückgekommen? Aber nicht gepaddelt?
Nein.
Dann mit dem Auto?
Zurückgekommen ist man tatsächlich mit dem Auto, aber es geht auch nur an zwei oder drei Stellen an diesem Fluss, wo man mit dem Auto auch tatsächlich an den Fluss rankommt. Also man musste wirklich, entweder man konnte so eine Tagestour unternehmen oder man musste gleich 5 Tage paddeln bzw. sich treiben lassen. Das war jetzt keine harte Arbeit, also sich treiben lassen reicht eigentlich. Ab und zu kommt man eine Stromschnelle, da ist dann ein bisschen Action, aber eigentlich ist es sich treiben lassen. Und nach 5 Tagen ist man dann an einer Farm, wo auch eine Straße überhaupt zu dem Fluss runtergeht. Sonst ist es menschenleer. Aber dass so Wüste und Fluss so in einem ist da auch so irre, finde ich.
Ja, aber das hat man ja, finde ich, naja, ich will jetzt nicht sagen häufig, aber also das ganze Okavango-Delta, habe ich vor einiger Zeit mal gelernt, ist ja auch nichts anderes als dieses Wasser vom... Schlag mich, Kavango logischerweise, wenn es das Okavango-Delta ist, was also von ganz Angola, Namibia, sich dann eben in diesem Kalahari-Becken ist es. Ich will mich da jetzt aber geografisch nicht so ganz festlegen, also ohne Gewehr.
Auf jeden Fall versickert es in dem.
Genau, also es ergießt sich so in diesem Wüstensand.
Ja.
Und eigentlich nur dadurch, dass... ja, dann doch irgendwie hier, da, dort mal eine kleine Pflanze, ein Papyrus. Keine Ahnung, wie das in den Anfängen so war. Es muss ja mit irgendwelchen Pflanzen mal angefangen haben. Also inzwischen gibt es jedenfalls so viel Pflanzenmaterial, dass das halt abstirbt, vergammelt und dann eben ja wie so eine ganz dünne Humusschicht bildet, auf der dann eben dieses ganze wahnsinnige Leben, was da im Okavango-Delta stattfindet, dass die da also alle überleben können. Und im Prinzip ist es nur ein riesengroßer Fluss, der in der Wüste, im Wüstensand versickert.
Mm.
Ja, aber erzähl doch mal, wo warst denn du schon in der Wüste?
Ja, also meine erste Wüstenerfahrung war der Richtersfeld Nationalpark. Mhm. Oder nicht nur Nationalpark, die Richtersfeldwüste. Und das war auch so meine erste Berührung mit der Natur Afrikas. Das hat mich total gefesselt. Da war ich fast ein Jahr, bin ich da geblieben. Immer mal nach Kapstadt gefahren. Aber es hat mich immer dahin zurückgezogen. Und da habe ich wirklich sehr viel Zeit verbracht. Und die Wüste kenne ich also sozusagen am besten. Dann war ich in der Kalahari und in der Namib, in Botswana und Namibia. Und das sind auch, glaube ich, so die Wüsten, die der typische Afrika-Reisende am ehesten oder als erstes besuchen würde. Die berühmten Wüsten. Die Karoo ist eine Wüste, eine Halbwüste. Man weiß es nicht. In Südafrika, es gibt ja die kleine und die große Karoo. Die habe ich auch besucht. Da ist es ja auch super schön mit den Blütenteppichen, diese Blumen.
Das Meere, ist
die
im sich Frühjahr, dann, ne?
Ja, das ist also so im quasi August, in unser September. Herbst. Das ist so die super Zeit, um das zu erleben. Einfach durchfahren und dann sieht man, wie diese sonst so karge Wüste wirklich blüht. Total schön. Und die spektakulärste Wüste, die ich gesehen habe, war die Danakil in Äthiopien. Einfach, weil die so tief unter dem Meeresspiegel liegt. Es ist so heiß. Auch nachts sind es um die 40 Grad.
Also das, du meinst Wahnsinn. Die 50 Grad unterm VW-Bus ist...
Ja, im Richtersfeld habe ich die auch erlebt, aber in der Danakil war das noch extremer einfach. Und da gibt es dann ja diese tollen Schwefelfelder. Das sieht einfach so wahnsinnig aus. Das ist ja Teil des Great Rift Valleys. Da ist viel, da ist ja auch ein Vulkan in der Nähe, also viel tektonische Bewegung dort in der Erde. Und diese Schwefelfelder, die schillern dann in allen Farben, gelb, grün, orange. Es sieht einfach toll aus.
Okay. Also, stinkt das nicht?
Es geht. Ja. Also ich habe auch, da habe ich auch das erste Mal einen See aus oder gefüllt mit Pottasche kennengelernt, gesehen. Mhm. Auch in der Danakil. Total abgefahren. Ich kannte Pottasche nur vom Backen, ganz entfernt. Sagen,
das ist doch so Weihnachtsbäckerei. Das hat irgendwas
mit Weihnachtsbäckerei, genau. Und tatsächlich ist das eine Art Mineral, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall ist es in flüssiger Form dort, in einem See, Einige von den Locals dort haben das sogar getrunken und sich damit eingerieben. Also es hat auch irgendwelche medizinischen Auswirkungen. Und es gab wohl auch, nicht an dem See, aber es gibt dort auch Firmen, die das dort abbauen tatsächlich. Also es ist kein unbeliebter Rohstoff, den man dort auch fördert tatsächlich. Ja, Potasche. Das war die Danaki, die war am spektakulärsten. Aber sonst sind es die Orte, wo ich in Afrika Wüste gesehen habe. Noch nie die Sahara, weil ich bewege mich ja eher im südlichen und östlichen Afrika. Die Sahara fände ich auch total spannend, aber
ist ja, glaube ich, momentan auch ein bisschen gefährlich, also zumindest zu queren.
Ja.
Aber wo du gerade sagst, kleine Karoo, große Karoo, Blütenteppich im Frühjahr, das ist natürlich der Premium-Aufhänger.
Ja.
Für unsere spektakulären Wüstenpflanzen und Tiere.
Ja.
Weil ich finde es ja schon ziemlich cool, wenn man, also erstmal denkt man das nichts, weil wir es ja auch so gewohnt sind, Wimmel, 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 überall ist irgendwie was, bewegt sich was, zappelt was, ist bunt und schreit. Und da ist erstmal nichts. Und wenn man dann so das Auge ein bisschen neu justiert, ist da ja sehr wohl eine ganze Menge. Und irgendwie ja auch durchaus sehr faszinierende, ja, kann man zu Pflanzen eigentlich auch Geschöpfe sagen? Also um das jetzt mal so, also faszinierende Lebewesen.
Ja.
Die sich eben an diese Hitze so angepasst haben.
Ja, genau. Die Organismen, die wirklich an Trockenheit angepasst sind, die machen das Spannende an den Wüsten aus. Und ja, Sie schwenken mit Ihrer Frage ja gleich nach Namibia und Südafrika. Ich würde Angola noch hinzufügen. Und damit sind Sie an der richtigen Stelle gelandet, nämlich bei der Namib-Wüste, die tatsächlich die interessantesten Anpassungen bei Pflanzen und Tieren aufweist. Das liegt daran, dass die Namib als diejenige Wüste gilt, die die längste Zeit ununterbrochener Trockenheit erfahren hat. Es gab mit Sicherheit eine Unterbrechung vor mehr als 14 Millionen Jahren. Aber seitdem kann es sehr gut sein, dass es keine nennenswerte Unterbrechung der wüstenökologischen Bedingungen gegeben hat. Und das ist natürlich ein langer Zeitraum, in dem Evolution interessante Anpassungen hervorrufen kann. Und diese lange Dauer der Aridität steht im eklatanten Gegensatz zu anderen Wüsten der Welt und auch Afrikas. Die Sahara war ja bekanntlich noch vor 7000 Jahren eine trockene Savanne, die vom Atlantik bis zum Roten Meer, vom Mittelmeer bis zum Sahel, ja, Bäume aufwies, eine Grasdecke, üppig genug, um dort die ganzen Savannentiere Afrikas leben zu lassen. Vom Zebra bis zur Giraffe bis zum Elefanten, deren Knochen man noch vorfindet. Also erst seit 7000 Jahren die extreme Austrocknung. Und in dieser Feuchtphase sind eventuell ältere angepasste Organismen zum Teil vermutlich auch ausgestorben. Okay, die Namib ist also der beste Ort auf dieser Welt, wo man in warmen Trockenwüsten evolutive Anpassungen bei den Pflanzen und Tieren beobachten kann. Ja, und da kann man ein Füllhorn an Anpassungen finden, das man natürlich als Wüstenreisender sich auch selber erschließen kann, indem man ja als erstes den Blick etwas schärft. Die leere Wüste könnte man ja auf den ersten Blick als langweilig erleben. Da empfehle ich sehr, den Blick einzustellen auf die relativ kleinen Organismen. Also gehen Sie auf die Knie, schauen Sie genau hin und dann werden Sie eine Wunderwelt an Anpassungen entdecken. Bei den Pflanzen zum Beispiel gibt es Pflanzen, die in der Lage sind, komplett auszutrocknen, ohne jedes Gramm Wasser in all ihren Zellen auszutrocknen, sodass es kein lebendes Plasma in keiner einzigen Zelle mehr gibt und die trotzdem in der Lage sind, bei späterer Wiederanfeuchtung, das kann auch viele Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre nach der Austrocknung sein, bei Anfeuchtung innerhalb weniger Stunden die Lebensvorgänge wieder aufzunehmen und wieder grün zu werden und weiter zu wachsen. die Wiederauferstehungspflanzen. Ganz erstaunlich.
Also ich kann mich erinnern, als ich in Namibia war, da bekam ich von einer Freundin so ein dürres Zweiglein geschenkt. Und die forschte irgendwie auch in der Wüste, ne? Die war Biologin. Mhm. Und brachte mir dann so ein Zweiglein und sagte, hier musst du mal in Wasser stellen. Und ich dachte so, das ist so ein verdörrtes Ding. Ne? Hab das dann im Auto ins Handschuhfach gesteckt und da auch erstmal eine Woche vergessen. Und dann fiel es mir wieder in die Hände und dachte, ach ja, soll ich ja in Wasser stecken? Das habe ich dann gemacht.
Ja.
Da war es also nochmal gründlich durchgedörrt quasi nach dieser Woche. Und habe es abends ins Wasser gestellt und morgens komme ich in die Küche. Ist da so ein grüner Zweig.
Nee, das ist so cool.
So, das, weißt du, das ist wie diese Kindersachen, die man so ins Wasser wirft. Und dann wird da ein Handtuch draus oder eine Blume aus einer Muschel oder irgendwie gibt es doch so Sachen. Also so kam mir dieser Zweig vor. Das ist ja irre faszinierend. Und ich glaube, er heißt Resurrection Bush. Lateinisch weiß ich jetzt nicht. Wächst auf jeden Fall, aber das soll natürlich nicht zum Nachahmen inspirieren.
Du hast es ja auch nicht selber gepflückt.
Das wurde von einer Wissenschaftlerin gegeben. Genau,
also,
wurde mir von einem Profi überreicht. Mhm. Aber so Spitzkoppe und auch in den Matobo-Bergen in Simbabwe, da wachsen diese Dinger. Also auf irgendwelchen, toll. Einfach diesen Steinbubbeln.
Ja. Warten da drauf, dass
irgendwann mal ein Tropfen Wasser fällt.
Wahnsinn.
Ja. Und da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Formen und
so genügsam, ne?
Ja,
so, diese Genügsamkeit, ich glaube, das fasziniert auch so. Also, wenn man jetzt die Pflanzen als Geschöpf oder was auch immer sieht, aber wie viele Jahre die teilweise ausharren und warten, dass irgendwie sich die Verhältnisse so ändern, dass irgendwas wachsen oder entstehen kann und dann funktioniert es.
Also, ja, oder Überlebenswille ist es ja eigentlich, ne?
Ja.
Also wirklich sehr faszinierend.
Viel auffälliger sind andere, die Anpassungen entwickelt haben, um die Austrocknung und damit das Sterben hinauszuzögern. Diese Pflanzen haben verschiedene Strategien und man könnte vereinfacht sagen, es gibt die Möglichkeit, die Aufnahme von Wasser zu verbessern oder die Verluste von Wasser zu verhindern, also das Rein und das Raus zu kontrollieren oder aber die Speichergröße an Wasser, die sich in der Pflanze befindet, auszuweiten, bis die Pflanze ihr eigener Wasserspeicher wird. Das sind dann die sukkulenten Pflanzen, die in der Lage sind, Wasser in ihren Blättern oder in ihren Stämmen, da denkt jeder an den Kaktus, aber in Afrika sind es eher die Wolfsmilchgewächse, aber auch etliche andere Familien. Manche können aber auch in den Wurzeln unterirdisch Wasser speichern. Also diese Wasserspeicherung ist eine intelligente Strategie, die aber auch ihre Grenzen hat. Die Blattsukkulenten, die findet man eigentlich nur in der südlichen Namib, da wo es relativ kalt ist, weil die kühleren Luftmassen der zirkumantarktischen Westwindzone keine richtig hohen Temperaturen zulassen. In der nördlichen Namib dagegen, wo es tropisch heiß wird, da würden solche wasserspeichernden Blätter durch Überhitzung absterben. Und darum ist Wasserspeicherung in den Blättern dort eher unüblich. In den Stämmen, so kaktusartige Gestalten, findet man dort wohl. Aber die haben ja auch den Trick entwickelt, ihr Wasser als vertikale Säule in die Landschaft zu stellen. Und da trifft die Sonne in den heißen Mittagsstunden nur auf eine geringe Fläche, auf den Scheitel und nicht auf die gesamte Oberfläche wie beim Blatt. Also solche Feinheiten spielen dann schnell eine entscheidende Rolle für die Verteilung im Raum und das kann man auf einer Reise ja auch sich nacheinander anschauen.
This is a song of the rain, a song of the rain. Say this is a song of the rain, song of the rain. Say this is a song of the rain, song of the rain. Say this is a song of the rain, song of the rain. Say this is a song of the rain. rain. Sigh at the sight of the lay of the land. Sigh at the sight of the longing of the land. Wind on the plain, drive dust drums. Set in a swirl, rhythms resolve. Rain on the plains, walk bright sunlight lances. Fingering amber beams and moisture materializes. Earth nurtures then with your wonder in wind from one skyline to the next. This is the song of the rain. Song of the rain. This is the song of the rain. Song of the rain. This is the song of the rain. Song of the rain. This is the song of the rain. Song of the rain. Say this is the song of the rain. Song of the rain. Say this is the song of the rain. Song of the rain. Say this is the song of the rain. Song of the rain. Say this is the song of the rain. Song of the rain. Say this is the song of the rain. Song of the rain. Say this is the song of the rain. Song of the rain.
Aber die Tierwelt ist ja auch spannend. Tiere.
Genau.
Tiere in der Wüste finde ich super faszinierend. Ich war mal in der Namib, habe ich bei so einer Tour gesehen, wie sie dann Skorpione, Spinnen, irgendwelche Geckos, Schlangen, alles Mögliche uns gezeigt haben, die Guides, und an winzigsten Kennzeichen dann auch gewusst haben, da ist dieses Tier unter der Oberfläche eben. Und das finde ich total faszinierend.
Ich finde ja diesen Nebeltrinker so entzückend.
Ja.
Diesen Käfer, der sich so, naja, der macht ja eigentlich Kopfstand, ne? Und lässt dann den Nebel an sich kondensieren, dann rinnt er so an ihm runter und bildet einen Tropfen, dann sperrt das.
Total toll.
Naja, haben Käfer eigentlich ein Maul? Naja, also die Esswerkzeuge auf und dann tropft der Tropfen da rein.
Ja. Echt cool, was die können.
Ja. Und es gibt ja auch die meisten Tiere, habe ich natürlich auch von Professor Jürgens gelernt, die in der Wüste leben, also der Springbok zum Beispiel, die brauchen überhaupt, also natürlich brauchen die schon dann und wann mal Wasser, aber die können sehr lange ohne Wasser auskommen und bedecken dann ihren Wasserbedarf nur durch das Pflanzenmaterial, was sie fressen. Also vornehmlich wahrscheinlich dann die Wasser schön gespeichert haben.
Ja.
Und was auch total spannend ist, aber da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, der Oryx, der hat ja irgendwie so ein komisches Ventilationssystem, dass er, während er atmet und Luft holt, schon irgendwie sein Blut kühlt.
Ach, habe ich auch noch nie was von gehört.
Naja, im Prinzip ist das ja ein bisschen ähnlich wie der Elefant, ne? Der dann auch, ich flappe meine Ohren und dann sind da irgendwie in den Blutgefäßen ist so viel Blut drin, dass es durch dieses Gewedel schon ein bisschen runtergekühlt wird. Also ähnlich funktioniert das eben mit diesem, naja, Nasennebenhöhlensystem, wie auch immer, des Oryx.
Ja, das stimmt schon. Ich war eben überhaupt nicht so auf die größeren Tiere. So. Ja. Bei der Wüste denke ich immer an diese kleinen Geckos und Spinnen und Skorpione und Schlangen und so ein Getier. Aber das ist auch wieder dieses Vorurteil. Ne? Natürlich gibt es auch Wüstenfüchse, Elefanten, Löwen, alles Mögliche, auch die auch in der Wüste leben können und sich da so adaptiert haben, dass sie das zu ihrem Lebensraum gemacht haben, im Prinzip.
Ja, wobei es ja eigentlich schon eher die Kleinen sind, ne?
Ja.
Die irgendwie da
umspringen. Ja, ich glaube, deswegen denkt man auch im ersten Moment an diese kleineren Tiere. Ne?
Ja. Ach genau, wen ich total spannend fand, war auch der goldene Mull. Kennst du den?
Nee.
Ich glaube, der heißt, es ist eigentlich ein Maulwurf, goldener Maulwurf oder Golden Mole auf Englisch. Der hat keine Augen mehr, die sind von der Evolution verschwunden, weil der ja immer nur so unterirdisch unterwegs ist. Der sieht total abgefahren aus. Also ich habe den auch erst einmal im Film gesehen, in echt noch nicht. Halt so ein total weiches, flauschiges Maulwurfstier, aber ohne Augen.
Ach, das ist ja cool.
Ja, aber wo hier Pflanze und Insekt in diesem Fall zusammengehen, Der Professor Jürgens, der hat ja auch die Feenkreise erforscht. Mhm. Also die gibt es ja, weil ich weiß nicht, gibt es die nur, also in der Namib bei Wolvedanse gibt es noch ein bisschen anderen Orten. Also ich kenne sie von Wolvedanse, wo dann einfach so große Placken, ich weiß gar nicht, wie viel Durchmesser die haben, Meter.
Ich glaube, man sieht es hauptsächlich, also, wenn man jetzt Luftbilder hat. Also wenn
genau.
man einige Unternehmer eine Ballonfahrt zum Beispiel oder wenn man mit einem Helikopter, Kleinflugzeug, irgendwie sowas über die Wüste fliegt, ich glaube, dann sieht man das so richtig.
Ja,
oder aber, mit einer Drohne Aufnahmen sieht.
Genau.
Ja.
Aber auf jeden Fall, da ist ja dann so schütteres Gras, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Da in der Namib verteilt und da sind dann halt echt so kreisrunde, kahle Stellen. Und da ranken sich ja also Mythen über Mythen darum, wo die herkommen. Also wie gesagt, bis hin zu Feen, die da nachts im Kreis getanzt ja. haben und das Gras eben in den Boden getrampelt haben. Und der Professor Jürgens hat eben herausgefunden, dass es auch irgendwelche Termitendämme sind, die da unterirdisch wohnen. Und dann, naja, quasi die Wurzeln sozusagen abkappen. Und ich habe mich ja dann gefragt, naja, warum
im Kreis, ne?
Nee, ja, das kann ich mir, glaube ich, noch vorstellen.
Okay, der Bau eines von den Termiten, ja.
Ja, ja. Soweit weiß ich nicht. Also wenn Bienen wild bauen, also alle sozialen Insekten, die haben ja dann immer irgendwie eigentlich so eine...
Irgendwas Rundes.
Was mich viel mehr gewundert hat, naja, hey, also wenn da Termiten drunter sind, dann muss man da ja nicht so ein Brimborium drum machen. Das muss man doch sehen. Hm. Da muss man doch nicht Jahrzehnte, Jahrhunderte lang rätseln, was da los ist und dann noch irgendwelche Feen bemühen. hat er mir dann aber erklärt, woher das kommt. Weil man kann da nicht einfach irgendwie schippen und dann findet man die gleich.
Die sehen sie auch. Sie müssen aber durchaus sich etwas bemühen. Es gibt auch Jahre, in denen sie nur verlassene Feenkreise vorfinden. Dann hilft alle Liebe und keine Bemühung etwas. Aber in den normalen Jahren, und das dürfen dann auch gerne 2 oder 3 Jahre Dürre schon sein nach dem letzten Regen, sind die Termiten aber weiter im Boden. Da empfehle ich sie vor allem in den frühen Morgenstunden zu suchen. Das ist nämlich die Zeit, in der diese Sandtermiten in Namibia ihre Tunnel säubern und an die Oberfläche kommen, dann auch so kleine Sandhäufchen auswerfen. Oft werden sie dann auch gejagt von verschiedenen karnivoren Ameisen, die sich auch auf diese frühe Zeit spezialisiert haben. Und die tunnelsäubernden Termiten dann an der Oberfläche abgreifen und in ihre Bauten tragen. Wenn es richtig dürre wird, wie gesagt, nach 3, 4, 5 Jahren sterben die Kolonien weg. Und in solchen leeren Bauten, die dann als Feenkreis trotzdem noch in der Landschaft erkennbar sind, da sucht man dann vergebens. Das führt zu dieser Irritation, dass das nicht immer findbar ist. Ja, ich kann generell nur sagen, die Lebensprozesse der Wüste kann man nur verstehen, wenn man beide Phasen vollständig erlebt hat. Nicht nur die langen Dürrejahre, sondern eben auch die Feuchtjahre, in denen es mal gut regnet und in denen häufig diese seltenen Regenereignisse die Landschaft für Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte prägen und definieren. Wir haben in den meisten Wüsten nicht jährliche Keimung aller Pflanzen und neue Generationen von tierischen Generationen, sondern meist haben wir Kohorten, die nur in großen Abständen alle paar Jahre mal oder in Jahrzehnten eine Möglichkeit haben, nicht nur zu keimen, sondern sich zu etablieren und eine neue Generation von Pflanzen in die Welt zu stellen. Das gilt ganz sicher für Großteile der Namib, wo man heute noch Pflanzen in exakt der gleichen Musterung und Größe vorfindet, wie sie auf den allerersten Fotografien der Kolonialzeit vor 120 Jahren abgebildet wurden. Die Fotos können Sie noch eins zu eins übereinander legen. Insofern, ja, um die Wüste in ihren Dynamiken, in ihren Prozessen zu verstehen, empfehle ich dringend, zweimal hinzureisen. Einmal in einer Dürrezeit und ein zweites Mal, nachdem es gut geregnet hat. Erst dann kann man die Prozesse vollständig einordnen.
Das ist aber total vielen anderen Gegenden auch so, wie ja. Wir es gerade an den Big Falls gesehen haben.
Ja, wobei ich fand das jetzt auch, als wir in Simbabwe waren, ganz, ganz aufregend, irgendwie Namibia so grün zu sehen. Ja. Also ich glaube, es war jetzt sowieso 2021, 2022 eine Mega-Regenzeit.
Ja.
Aber wenn man dann einmal so dieses Karge sieht und dann plötzlich...
Ja, das sah toll aus.
Diese explodierte grüne Landschaft und dann mit diesem Orange dazu.
Ja.
Also das ist schon einfach von den Farben her spektakulär. Da muss man noch gar nicht nach irgendwelchen Kleinstlebewesen suchen, ne? Und das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man sieht, so die Sahara ist gelb, die Namib ist rot und ich glaube, die Faustregel war, je älter, desto dunkler.
Das ergibt sich aus bodenkundlichen Prozessen und geologischen Prozessen im Laufe der Erdgeschichte. Ich würde dem widersprechen, dass bestimmte Wüsten eine Farbe haben. Fast alle Wüsten sind bunt und haben viele, viele Farben. Nicht nur die Painted Desert in den USA, die sogar danach benannt sind. Wenn wir nochmal wieder die Namib nehmen, schauen Sie sich in Google Earth die Situation an, dann werden Sie sofort sehen, an der Küste haben Sie weiße oder graue Farben, die durch frisch bewegten Sand, der ja in der Mehrheit Quarzsand ist, Siliziumdioxid, das ist nun mal weiß. Und wenn dann noch ein bisschen Salz dazukommt, dann ist es vielleicht eher grau. Ja, dann weiter landeinwärts wird derselbe Sand im Laufe langer Zeiträume durch wasserlösende Mineralienprozesse langsam sich eine Kruste zulegen. Typischerweise aus Eisenoxiden, manchmal auch Manganverbindungen, die dann Gelb und dann Ockertöne bringen. Und wenn Sie ganz an den Ostrand der Dünenfelder gehen, dann finden Sie dort tief Ocker bis rote Farben im Sand. Das sind dann sehr mächtige Eisenoxide höheren Oxidationsgrades. Insofern, je älter, desto dunkler diese Rot- und Brauntöne und je jünger die Verletzung, desto heller. Sie können also auch Erosion und ja, Störungen in diesen alten Rot- oder Ockergetönten Landschaften sofort daran erkennen, dass es dort heller ist. Also insofern, die Farben sind Indikatoren für Prozesse und nicht typisch zuordbar einer einzigen Wüste. Wenn Sie jetzt nach Danakil und so gehen, das ist ja eher Vulkanismus als Wüste, was dort die Farben macht. Ja, also es gibt eine Palette von Prozessen, die verschiedene Farben hervorrufen und die können in verschiedenen Wüsten durchaus alle gleichzeitig auftreten. Dazu kommt ja immer auch noch die Farbe der Gesteine, die von schneeweiß bis pechschwarz reichen kann und ja, wo auch verschiedene Wüsten verschiedene Gesteinsfarben haben. Zum Beispiel in der Namib gibt es die Schwarzkalke im Süden. Die sind gewöhnungsbedürftig. Kalk ist für Europäer typischerweise weiß und nicht schwarz, aber mit mineralischen Beimengungen kann er halt auch schwarz sein. Also die Farbpalette ist ja lokal verschieden und unterliegt vielen Steuerfaktoren.
Das haben die Guides uns auch gezeigt mit so einem Stückchen Papier. Da haben die so Wüstensand draufgestreut und die hatten Magneten dann dabei und haben dann tatsächlich mit einem Magneten das so ein bisschen hin und her geschrubbelt unter dem Papier. Und dann haben sie den Sand, wo der jetzt nicht eisenhaltig war, haben sie so runtergeschüttelt und was übrig blieb, war wirklich dann dieses eisenhaltige Mineral. Das sah total cool aus. Das konnte man so einfach mit Magneten sich so daraus filtern. Total spannend.
Oh, jetzt möchte ich sofort los.
Ja.
Und mit einem Magneten das auch ausprobieren.
Ja.
Ja, aber eigentlich ist das doch total aufregend, was man da dann, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen ja. hat, auch machen kann.
Ja, ja, absolut.
Also jetzt ist genau der richtige Moment für unsere Big Five und all den Dingen, von denen Professor Jürgens sagt, die müssen mit.
Ja, toll.
The Big Five.
Also meine Tipps für Wüstenreisen wären, einen Tipp hatte ich vorhin schon genannt, gucken Sie sich Orte aus, die Sie einmal in der Normalität besuchen und das ist die Dürre. Und ja, überlegen Sie sich gut, wo Sie nach einem Regenereignis, die werden ja auch meist in den Medien laut hinaustrompetet, wo sie ein zweites Mal hinfahren, so 4 bis 8 Wochen nach dem Regenereignis. Dieses Nebeneinander der Dürrejahre und der Feuchtjahre wird der Augenöffner sein für die Ökologie der Wüste. Als zweites würde ich jedem empfehlen, ja, übernachten Sie draußen in der Wüste, mindestens im Zelt, vielleicht sogar ja, auf einer offenen Campingliege, Feldbett oder einfach auf einer Matte auf dem Boden. Sie erleben eine ganz andere Dimension an Wüste, wenn Sie ja dort auch übernachten. Und dann früh aufstehen. Bei den Tieren die größere Dimension des Wüstenlebens findet nachts statt. Das ergibt sich einfach aus der dramatischen Strahlung der Sonne und der Erhitzung, die damit verbunden ist während des Tages. Sobald die Sonne verschwunden ist, findet ein Schichtwechsel statt und ganz andere Organismen übernehmen die Regie. Nachts lebt dort der Boden. Dort passieren viele, viele Dinge. Von daher würde ich eben auch empfehlen, unbedingt eine sehr gute Taschenlampe mitnehmen. Nicht nur, damit man versehentlich nachts nicht auf eine Otter tritt, sondern um nachts wirklich all diesem Leben nachgehen zu können. Und der nächste Tipp wäre früh aufstehen, gerade in den frühesten Morgenstunden, wenn noch Taufall und dergleichen da sind, machen Sie die interessantesten Beobachtungen, wenn die Nachtakteure gerade noch da sind und Ihr Geschirr einpacken und die ersten Tagakteure schon wieder aufstehen, dann können Sie auch in sandigen Gebieten auf Spurensuche gehen. Alles, was in der Nacht passiert ist, hinterlässt Spuren. Mord und Totschlag und einfache Wanderungen finden Sie in diesem Tagebuch der Nachtaktivitäten im Sand. Super spannend. Ja, und weitere Tipps, was kann man mitnehmen? Ja, ich würde irgendwas mitnehmen, wo man gelegentlich auch die obere Bodenschicht mal beiseite wischen kann. Es ist erstaunlich, was in den obersten Millimetern, Zentimetern des Bodens alles zu finden ist. Und ja, wenn Sie richtig weit gehen, nehmen Sie nicht nur eine Taschenlampe mit, sondern auch eine UV-Lampe. Viele, viele Wüstentiere, Skorpione zum Beispiel, leuchten bei UV-Licht und sind fluoreszierend nachts in großer Anzahl zu sehen, wenn sie daran interessiert sind. Ja, das wäre mal so eine kleine Liste von Tipps, die ich mitgeben würde.
Cool. Ja, Wasser braucht kein Mensch.
Ja, Wasser ist völlig überbewertet.
Dann machen wir den Nebelkäfer und dann ist gut.
Ja, nee, oder wir suchen ein bisschen Elefantendung, haben ja. wir doch kürzlich gelernt.
Oh Mann, ja.
Ja, aber jetzt mal im Ernst, Silke, nochmal abschließend deine ja. Tipps. Also außer ausreichend Wasser. Ich habe ja in Namibia gelernt, also 5 Liter Kanister immer im Auto haben. Was muss noch mit ins Gepäck?
Ja, ein Hut, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Cappy, Hut, was auch immer. Hut finde ich ja immer persönlich gar nicht so schlecht, weil es ja einen etwas breiteren Rand hat und mehr abdeckt. Ja, ich finde es auch, für Kontaktlinsenträger, ich finde auch immer eine Sonnenbrille, selbst wenn es nicht doll blendet, aber allein schon, weil es so staubig ist und trocken, ist eine Sonnenbrille schon sehr sinnvoll.
Und da habe ich ja in meiner Zeit in Windhoek bei einem Interview mit einem Optiker mal gelernt, da sind Glasgläser besser. Die sind zwar schwerer, aber können nicht zerkratzen. Hier nur mal so kurz eingestreut zur Sonnenbrille. Hm. Aber ich bin sicher, mit den Kunststoffgläsern ist man auch gut
bedient. Man kommt klar. Mhm. Genau. Kann man öfter mal eine neue kaufen.
Ja, Sonnencreme?
Ja, selbstredend. Überall in Afrika.
Ich hab kürzlich gerade jemanden getroffen, der sagte, ach, ich fahre nach Südafrika. Hat er auch alles eingepackt bis hin zu irgendwie Mückenschutz. Und dann sage ich, ja, und Sonnencreme?
Oh, nee.
Ja, muss ich noch einpacken.
Obwohl, also ich kann es ja nicht. Aber es gibt ja durchaus ambitionierte Hobbyfotografen, sag ich mal. Die tollsten Sternenhimmel sind ja auch in der Wüste irgendwie zu beobachten. Klar, man hat ja keine Lichtverschmutzung und ein kleines Stativ für eine tolle Nachtaufnahme.
Stimmt.
Ich glaube, das ist noch ein guter Tipp, wenn man es kann. Also ich kann es nicht, darum bräuchte ich keins mitnehmen, aber ja, es gibt viele, die es können und in der Wüste ist der Ort, glaube ich, um sowas zu fotografieren. Eine Sternen-App vielleicht auf dem Handy.
Genau.
Das haben wir auch ja in Simbabwe getestet, wo man dann quasi diese App anschmeißt. So, sollte natürlich offline funktionieren, weil Handyempfang oder so gibt es da ja nicht. Aber dass man dann diese App, das Handy, die Kamera in den Himmel hält auf dieses Sternbild, was einen interessiert. Und dann spuckt einem das Handy aus, was für ein Sternbild das ist. So eine Spielerei, was dann auch...
Ja, aber ich finde, das macht total Spaß.
Das macht voll Spaß. Und der Sternenhimmel dort ist nun mal der helle Wahnsinn.
Sensationell.
Also...
Mhm. Ja, in diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören.
Stille, nichts als Wüste.
Genau.
Bei uns jetzt.
Genau. Und wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch gerne einen Kommentar oder schreiben uns, welches Thema Sie sonst noch interessieren würde, wo Sie sich vielleicht eine Episode wünschen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Oder wer mal in die Wüste reisen möchte, kann mir natürlich auch gerne schreiben. Wie gesagt, Kanutour im Richtersfeld kenne ich in- und auswendig. Namib, kein Problem. Kalahari, Danakil.
Dann auf Wiederhören.
Tschüss.